ARD.
In the name of Jesus, victory for the ANC.
Der ANC hat nach wie vor den sogenannten Befreiungsbonus. Denkt dran, wer euch befreit hat. Dann wisst ihr, wo ihr euer Kreuzchen machen müsst.
The ANC will lose the outright majority that it has abused for decades.
Zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid könnte die Partei die absolute Mehrheit verlieren und auf einen Koalitionspartner angewiesen sein.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Eine historische Wahl. Das hören wir oft. Heute hören wir das aus und über Südafrika. Da sind heute Parlamentswahlen.
Wahlen in Südafrika gibt es alle 5 Jahre, aber diesmal ist eine Sache grundlegend anders. Es sieht so aus, als würde die Regierungspartei ANC zum allerersten Mal nicht die absolute Mehrheit holen und sie braucht wohl einen Koalitionspartner. Und das genau 30 Jahre, nachdem ihr damaliger Chef Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten wurde, also 30 Jahre jetzt nach dem Ende der Apartheid.
Wir sprechen heute darüber, woran das liegt, weshalb die Menschen in Südafrika jetzt doch so unzufrieden sind, dass sie nach 30 Jahren den ANC abstrafen. Und wir schauen, was sich durch die Wahl verändern könnte und welche Auswirkungen eine neue Regierungskoalition auch auf die Beziehungen zu Deutschland haben könnte zum Beispiel. Immerhin ist Südafrika für Deutschland der wichtigste Handelspartner in Afrika und auch als einziges afrikanisches Land Mitglied der G20.
Und das alles in dieser Folge der News Junkies. Wir sind
Gina Toneik
und Christoph Schrag. Und heute ist Mittwoch, der 29. Mai 2024. Ich meine, was ja allein schon krass ist, ist, dass der ANC sich so lange an der Macht gehalten hat. Ne? 30 Jahre. Ich meine, das klingt ja eigentlich sehr irgendwie nach Stabilität. Zumal es ist ja eine demokratische Partei mit wechselnden Präsidenten. Also nicht so eine ewige Diktatur, wie es sie in anderen Staaten in der Region gab und gibt. Mugabe zum Beispiel in Simbabwe.
Ja, eben. Also einerseits ist es eine sehr stabile Lage da. Andererseits aber auch so gar nicht. Denn in Südafrika laufen viele Sachen, die selbstverständlich sein sollten, schlecht bis ganz schlecht, sagen wir mal. Deswegen gerade auch die schlechten Umfragewerte für den ANC. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Erstmal aber vielleicht, was war denn nochmal genau dieser ANC oder ANC?
Ja, also bekannt ist der ja geworden als Partei von Nelson Mandela. Den ANC gibt es aber schon viel länger, seit 1912, also von 1960 bis 1990 war er verboten. Mitglieder konnten aber aus dem Exil heraus noch weitermachen, Einfluss nehmen. Und dadurch war der ANC die führende Bewegung im Kampf gegen die Apartheid, also gegen diese staatlich festgelegte Rassentrennung in Südafrika und auch in Südwestafrika, was heute Namibia ist. Also die galt für den Großteil des 20. Jahrhunderts. Und war dann 1994 überwunden, als Nelson Mandela demokratisch zum Präsidenten gewählt wurde. Vorher gab es noch ein paar Jahre eine Phase der Verständigung, also so eine Art Übergangszeit.
Mandela war lange und ist es vielleicht auch heute noch nach seinem Tod das Aushängeschild der Partei. Aber reicht das heute noch? Nee, findet auch Mandelas Enkelin selbst, Ndileka Mandela.
He couldn't live forever.
Er konnte nicht ewig leben. Wir müssen uns fragen, was können wir aus seiner Generation mitnehmen? Damit sich die Dinge zum Positiven wenden.
Das hat Mandelas Enkelin im ZDF gesagt und gleich danach noch hinterhergeschoben, dass sie den ANC ganz sicher nicht wählen wird. Der hätte es nämlich einfach verbockt, also jetzt mal so salopp zusammengefasst.
Sehen viele so, aber was heißt das eigentlich genau? Also was läuft da gerade im Land schief? Wie ist die Situation für die Menschen, die in Südafrika leben?
Also ich glaube, am deutlichsten werden diese Probleme vielleicht an der Stromversorgung. Da wird nämlich im Land regelmäßig für mehrere Stunden der Strom abgestellt. Da können also viele nicht mehr arbeiten, Kühlschränke gehen aus und so weiter. Der staatliche Stromversorger Eskom, der kann nämlich einfach nicht genug Energie liefern. Deswegen müssen alle mal eine Strompause einschieben, auch reiche Leute oder die Industrie zum Beispiel.
Okay, also zumindest gleich verteilt diese Probleme mit dem Strom, könnte man ja mal sagen, klingt fast fair. Wenn es nicht so zynisch wäre, dass nicht nur die Armen betroffen sind.
Genau, natürlich sind die Armen auch trotzdem noch extrem benachteiligt in Südafrika, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Aber um mal diese Stromgeschichte noch abzuschließen, da hat die Regierung es einfach nicht hinbekommen, frühzeitig genug neue Kraftwerke zu bauen, um den steigenden Strombedarf abzudecken oder auch die Solarenergie vernünftig zu nutzen. Also es scheint ja nun mal sehr viel die Sonne da unten. Außerdem kommt, wie in vielen anderen Bereichen, auch noch Korruption dazu. Da verschwinden einfach immer mal Gelder oder Kohle oder Diesel. Hilft alles nicht.
Okay, also es sind auf jeden Fall einige sehr plakative Beispiele dafür, wie die ANC-Regierung es eben nicht schafft, einige grundlegende Bedingungen für ein anständiges Leben für die Menschen zu erfüllen. Weil ich meine, Strom ist ja nun wirklich ein Grundbedürfnis.
Absolut. Und jetzt gerade, muss man fairerweise auch sagen, läuft es sogar wieder. Seit 8 Wochen gab es mal keine Blackouts. Das war zuletzt vor über 3 Jahren so. Manche meinen, da würde die Regierung jetzt irgendwie tricksen, um jetzt vor der Wahl nochmal für gute Nachrichten zu sorgen. Aber es gibt durchaus auch unabhängige Experten, die sagen, ja, scheinbar bekommen sie es vielleicht jetzt doch irgendwie hin.
Okay, aber es ist ja auch nicht nur Strom, sondern es gibt auch Wasserprobleme zum Beispiel.
Ja, in Johannesburg zum Beispiel und auch in einigen anderen Orten ist das ein Problem im Moment. Und um auch nochmal auf das Thema Armut zu kommen, die ist sehr hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass Südafrika eines der reichsten Länder in Afrika ist. Und die Armut trifft vor allem die schwarze Bevölkerung. Also Gleichheit gibt es auch 30 Jahre nach Ende der Apartheid nicht in Südafrika. Das Land zählt sogar weiterhin zu den Ländern mit der weltweit größten Ungleichheit. Also viele kennen ja wahrscheinlich die Bilder von den Townships, ne? Also diese ganzen Stadtviertel weit außerhalb gelegen, wo teilweise tausende Wellblechhütten stehen und die Menschen kein fließend Wasser zu Hause haben. Das alles gibt es immer noch in Südafrika und diese Menschen haben kaum Perspektiven, denn die Arbeitslosigkeit ist dazu auch noch hoch. Mehr als 40% der Menschen in Südafrika haben keinen Job im Moment und von den jungen Leuten sind sogar 2/3 arbeitslos. Also irgendwie klar, dass die nicht zufrieden sind mit der Regierung. Also
wirklich, wenn man das alles so hört, da stellt man sich ja schon die Frage, wie um alles in der Welt hat der ANC es überhaupt geschafft, so lange an der Macht zu bleiben?
Ja, gute Frage. Das hat Gregor Jecke von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südafrika deswegen auch heute mal im Bayerischen Rundfunk für uns analysiert.
Dazu muss man wissen, dass die ersten 15 Jahre der Regierungsführung des ANCs in der Ära von Nelson Mandela und Präsident Thabo Mbeki eigentlich gute 15 Jahre waren Jahre des wirtschaftlichen Wachstums in Südafrika. Das Land wurde auch beliebter Wirtschaftsstandort. Es ist eine schwarze Mittelschicht entstanden, qualifizierte Fachkräfte. Und es wurde auch eine solide Geld- und Fiskalpolitik in diesen 15 Jahren durchgeführt. Und dann kam in der, bildlich gesprochen, in der zweiten Halbzeit wurde ein Spieler namens Jacob Zuma, der ehemalige Staatspräsident, eingewechselt. Und dann begann eine Zeit, die sich als nine lost years, die neun verlorenen Jahre Südafrikas beschreiben lassen zwischen 2009 und 2018. Das waren Jahre, in denen die Wirtschaft runterging, die Kriminalität rauf und es war vor allen Dingen die Ära des sogenannten State Capture. A State Capture bedeutet, dass sich eine gierige politische Elite den Staat zu eigen gemacht hat und auch schrittweise staatliche Institutionen ausgehöhlt hat. Und auch sein Nachfolger, der jetzige Präsident Cyril Ramaphosa, hat es nicht geschafft, das Ruder rumzudrehen, weil er eben immer die Partei, seinen ANC, als wichtiger ansieht als das Gemeinwohl, wichtiger als die nationalen Interessen.
Und das alles hat seine Spuren hinterlassen. Viele junge Menschen sagen, sie wollen gar nicht wählen gehen, weil sie einfach keinen Sinn da drin sehen. Mhm. Und die Erfahrung macht auch Songeso Sibi von der ganz neuen sozialdemokratischen Partei Rise Mzansi, das heißt Steh auf Südafrika. Das ZDF hat den auf Wahlkampftour begleitet und da hat er versucht, frustrierte Jugendliche zu überzeugen, war aber nicht so leicht.
People don't trust political parties.
Die Menschen haben kein Vertrauen in die Politiker, weil sie viele Enttäuschungen erlebt haben. Deshalb wollen sie nicht mal rausfinden, wie man sich registrieren lassen kann. Sie denken, sie werden betrogen.
Jetzt sind dann also heute diese Wahlen zur südafrikanischen Nationalversammlung. Da treten über 50 Parteien an und die wollen möglichst viele der 400 Parlamentssitze bekommen. Favorit ist trotz dieser ganzen Probleme, die wir gerade besprochen haben, nach wie vor der ANC mit dem amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa. Aber zum ersten Mal seit 30 Jahren könnte der ANC die absolute Mehrheit verlieren und auf Koalitionspartner angewiesen sein. Das gab es noch nie.
Also von dem Problem haben wir ja gerade gesprochen. Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, dann ist es auch mit dem Strom, mit dem Wasser. Die Wirtschaft tritt auch auf der Stelle. Wachstum gibt es kaum, das schon alles seit Jahren. Und dass trotz allem der ANC noch Favorit ist, haben wir ja gerade schon auseinandersetzt bekommen. Gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Das liegt eben an diesem alten Glanz. So ungefähr hat das heute Morgen im Deutschlandfunk der Journalist und Südafrika-Experte Bartholomäus Grill gesagt.
Der ANC hat nach wie vor den sogenannten Befreiungsbonus. Das heißt, die Menschen wählen den ANC, weil er eben die Wende herbeigeführt hat und ein demokratisches System geschaffen hat. Dieser Bonus kommt dem ANC nach wie vor zugute. Wer sagt einfach nur den Leuten, denkt dran, wer euch befreit hat. Dann wisst ihr, wo ihr euer Kreuzchen machen müsst. Es kommt noch hinzu, dass ungefähr 25 Millionen Menschen staatliche Transferleistungen erhalten. Also Kindergeld, Rente, Zuschüsse für Invalidität und so weiter. Und das wird nicht dem Staat zugerechnet, sondern dem ANC.
Trotz Befreiungsbonus und obwohl Ramaphosa selbst eigentlich ein weitgehend beliebter Politiker ist, sagen Umfragen gerade nur so zwischen 40% und 43% voraus. Und politische Beobachter im Land, wie der Journalist Prince Mashili zum Beispiel, sind sich sicher, dass dieses Mal der ANC nicht die absolute Mehrheit bekommen wird.
Der ANC wird diese Wahl nicht gewinnen, weil die Afrikaner jetzt seinen wahren Charakter erkennen können. Er ist im Grunde eine Partei von Dieben. Der ANC ist eine korrupte und inkompetente Partei.
Okay, das heißt, wenn das alles so ausgeht, dann heißt das, der ANC muss mit anderen Parteien zusammen regieren zum allerersten Mal. Gucken wir doch mal dahin. Größte Oppositionspartei derzeit ist die Democratic Alliance, DA ist das. Es ist eine Partei aus dem liberalen Lager, die sehen sich selbst so in der politischen Mitte, gelten durchaus als regierungsfähig. Und da heißt es auch immer wieder, dass ihre politische Führung zum Beispiel in der Provinz Western Cape mit Cape Town vorbildhaft sei. Also die bekommen ihre Stimmen meistens aus der weißen und aus der indischen Community in Südafrika.
Ja, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, ne? Eine der ausgeprägtesten indischen Communities der Welt ist das da, rund um Durban vor allem. Also ergibt historisch natürlich auch irgendwie Sinn mit dem gemeinsamen Bezug zu Großbritannien bzw. dem Commonwealth, aber war mir jetzt nicht bewusst, dass da so viele sind.
Nee, mir auch nicht, ehrlich gesagt. Und die wählen also vornehmlich zusammen mit großen Teilen der weißen Community diese Democratic Alliance, größte Oppositionspartei, auch Oppositionsführer natürlich, dadurch dann im Parlament kommen so auf 20%. Die Position können sie wahrscheinlich auch halten, aber sie gewinnen eben trotz dieser Schwäche vom ANC nicht so richtig dazu. Die Stimmen, die da aktuell wegbrechen, die wandern eben nicht zu ihnen.
Ja, sondern zum Beispiel hierhin, drittstärkste Kraft zuletzt, war die EFF, Economic Freedom Fighters sind das. Was wissen wir über die?
Also das ist eine politisch absolut extreme Partei, das ist eine antikapitalistische Partei, die sich selbst als linksradikal versteht. Die wollen Enteignung, Verstaatlichung von Betrieben und die Partei und der Vorsitzende von der Partei, Julius Malema, die geben sich teilweise offen rassistisch gegen Weiße. Der Vorsitzende stimmt immer wieder mal ein Lied an namens Tötet die Buren, ein verbotenes Lied. Er kommt ursprünglich aus der ANC-Jugendorganisation, aber führt jetzt eben diese radikale, ja auch militaristische Partei, die im aktuellen Parlament satte 44 Sitze hat, mit knapp 11% der Stimmen und laut Umfragen das wohl auch halten können wird.
Und dann gibt es ja auch noch die neue Partei vom ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Die könnte so zwischen 11% und 15% bekommen. MK heißen die und über die reden wir gleich auch noch ausführlicher. Und wir schauen aber kurz nochmal auf den Rest. Das sind mehr so kleinere Parteien bis hin zu wirklichen Mini-Kleinstparteien. Also da gibt es im aktuellen Parlament 8 Parteien, die unter 1% gelandet sind und damit so 1 bis 2 Sitze geholt haben. Und weil man eben so mit 30.000 Stimmen auch schon Aussichten auf einen Sitz im Parlament hat, treten eben auch sehr viele Parteien an.
Ja, keine Sperrklausel, genau. Ne? In dem Parlament, in diesem politischen System. Aber ich meine, was für einen Einfluss können solche Mini-Parteien auf die Wahl haben? Eigentlich gar keinen, oder?
Naja, also je nachdem, wie die genaue Zusammensetzung dann am Ende ist, könnte es schon sein, dass der ANC erstmal versucht, mit genau solchen Klein- und Kleinstparteien da irgendwie noch an der Macht zu bleiben. Weil klar, wenn du die Macht schon teilen musst, dann natürlich lieber mit solchen Minigruppen, die am Ende eh kaum was gegen dich zu sagen haben. Also, was ist jetzt mit dieser neuen Partei MK vom Ex-Präsidenten Jacob Zuma? Der würde ja vom Alter her mit seinen 82 Jahren in den USA noch sehr gut reinpassen, aber er darf ja noch nicht mal in seinem Heimatland gerade kandidieren irgendwie.
Nee, darf er nicht, der ehemalige Staatschef von Südafrika. Ich meine, da gab es ja ein langes Her um Jacob Zuma wegen seiner Vorstrafe und am Ende kam dann aber eine Entscheidung vom Verfassungsgericht, vom Constitutional Court. Zuma darf nicht kandidieren. Hier hören wir dazu die Richterin Leona Theron mit einem entscheidenden Urteil.
It is declared that Mr. Zuma.
Wir stellen hiermit fest, dass Herr Zuma zu mehr als 12 Monaten Gefängnis verurteilt worden ist und nicht kandidieren darf, bis nach dem Ablauf seiner Strafe 5 Jahre vergangen sind.
So, und ich meine, der hat ja viel, viel Einfluss. Er ist ein ebenfalls beliebter Politiker. Er hatte aber ja die Aussage verweigert bei einer Untersuchung zu Korruption in seiner Regierungszeit. Mhm. Dafür hat er diese Haftstrafe bekommen. Dann war ihm aber ein Teil erlassen worden vom amtierenden Präsidenten. Von Ramaphosa. Deswegen hat er gesagt, guck mal, da kann ich ja doch antreten.
Prima.
Aber das Gericht hat kurz vor knapp entschieden, vorbestraft ist vorbestraft.
Ich meine, das war keine Kleinigkeit damals, ne? Hatte ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber es ging da um Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit und der hatte einfach damals die Untersuchungen boykottiert und einfach die Aussage verweigert. Mhm. Und dafür gab es dann vor 3 Jahren das Urteil und daraufhin, und das hatte ich wie gesagt gar nicht mehr parat, gab es drastische Unruhen, Straßenkämpfe, heftigste Krawalle mit 300 Toten wegen dieses Schuldspruchs.
Also ist klar, der Mann und diese Vorgänge um ihn, die spalten nach wie vor die Nation und deswegen hat er auch so ein Gewicht im Wahlkampf jetzt und er ist es auch, der mit seiner Partei die entscheidenden Stimmen vom ANC abzieht. Sein Programm ist allerdings ganz schön radikal. Also er will die Verfassung aushebeln, er will das Parlament entmachten, er will mit Stammesführern mehr Einfluss geben, weiße Landbesitzer enteignen, Industriebranchen verstaatlichen. Also
würde sich dann mit diesem IEF, über den wir eben gesprochen haben, wahrscheinlich ganz gut verstehen. Die waren ja auch relativ radikal,
mit
ne?
Den Economic Freedom Fighters, genau, das stimmt. Aber die kommen auch nicht auf eine Mehrheit zusammen. Aber Jacob Zuma kann eben für Unruhe sorgen, das hat er gezeigt. Und da gab es jetzt auch wieder Gewaltandrohungen von seinen Anhängern nach dem jetzigen Urteil. Und die sagen, das Verfassungsgericht selbst, das ist parteiisch, genauso wie die Wahlkommission.
There is a quick fix.
Es gäbe eine schnelle politische Lösung. Die Wahlkommission trifft sich mit uns auf halbem Wege, und zwar draußen in der Öffentlichkeit, um sicherzustellen, dass es im Land so friedlich bleibt, wie es gerade ist.
Ja, so friedlich bleibt, wie es gerade ist. Also, dass die Anhänger von Jacob Zuma, absurderweise, trotz allem steht Jacob Zuma ja auf diesem Wahlzettel drauf. Also klar, der konnte so kurz vor der Wahl auch nicht mehr ausgetauscht werden. Und er bleibt ja auch Parteivorsitzender von seiner Partei MK. Das heißt, faktisch können die Menschen ihn eben doch wählen, obwohl er gar nicht kandidieren darf.
Es wird also spannend bei diesen Wahlen, vor allem was die Koalitionen angeht. Weil wenn der ANC mit dieser radikalen EFF zusammengeht, die Verstaatlichungen wollen, dann wird das natürlich die wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Ländern komplett umkrempeln. Beobachter gehen zum Beispiel davon aus, dass es dann eine nähere Anbindung von Südafrika an Russland und China geben würde. Dass der ANC mit der liberalen DA zusammengeht, das erwarten eigentlich wenige. Die Programme sind einfach zu unterschiedlich. Und noch unwahrscheinlicher ist im Moment, dass Zuma und dann die ANC zusammen regieren wollen.
Ja, also diese Ausgang der Wahlen, das kann natürlich auch Einfluss darauf haben, wie die Beziehungen Südafrikas zu Ländern wie unserem Land beispielsweise sind. Also wie Deutschland sind, je nachdem, wenn es also mit so radikalen Kräften wie dem EFF zusammengeht, dann könnte das die wirtschaftlichen Beziehungen schon durchaus belasten und eben nicht nur zu Deutschland. Klar ist aber, es geht ruckzuck ab heute in Südafrika. Am Sonntag soll das amtliche Endergebnis feststehen und dann, 2 Wochen später, muss die Regierungsbildung schon abgeschlossen sein. Das sieht die Verfassung vor. Das heißt, Mitte Juni ist schon klar, wohin die Reise geht mit Südafrika.
Das ist geil, bei uns wird sehr, sehr viel schneller gezählt. Jetzt müssen wir so irgendwie bis Sonntag warten für ein Endergebnis. Aber dann kann man ein halbes Jahr lang noch warten, bis die Regierung steht. Das war's für heute von den News Junkies. Wenn ihr direkt nochmal weiterhören wollt, dann empfehlen wir euch den Blick in ein anderes Land, das wir gerade auch schon erwähnt haben, das auch sehr weit weg ist. China. Was macht China zur Weltmacht? Und was macht eigentlich China mit der Welt? Darum geht's im ARD-Podcast Weltmacht China, findet ihr in der ARD-Audiothek.
Da gibt's auch morgen wieder eine neue Folge der News Junkies. Danke fürs Zuhören, sagen Christoph Schrag
und Gina Toneik.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.